Und die Elektromobilität wird sich durchsetzen. Ja, wenn wir mal weltweit gucken und nicht nur den deutschen Blick haben, dann wird das so sein. Ob dann andere Antriebsarten, glaube ich, dass die auch noch eine Rolle spielen werden. Das heißt, ich sehe das so, jeder soll seine Hausaufgaben machen, ja, und die Themen vorantreiben. Und wir sollten weniger fundamental ständig immer wieder in Frage stellen.
Ich halte es tatsächlich ein Stück weit auch für gefährlich, was wir aktuell sehen, denn einige Investitionszusagen werden dadurch natürlich auch in Frage gestellt, auch seitens der Industrie. Das heißt, ich glaube, wir tun uns gerade keinen großen Gefallen, diese Zweifler oder diese, ja, Unsicherheiten im Wahlkampf aufkommen zu lassen, um damit auf Wählerfang zu gehen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit willkommen zurück bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Ja, wir begrüßen heute im Podcast gleich zwei Hochkaräter, nämlich Professor Achim Kamka. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Und Dr. Philipp Rose erneut hier im Podcast. Auch an Sie herzlich willkommen.
Guten Morgen auch von mir.
Herr Kamka, Sie sind Leiter des Lehrstuhls Production Engineering of E-Mobility Components, kurz PEM, an der LWTH Aachen, und Sie sind Gründer der Street Scooter GmbH und damit einer der Pioniere, kann man sagen, in Deutschland der Elektromobilität. Herr Rose, Sie sind Direktor bei der Unternehmensberatung Strategy End, einem Unternehmen von PricewaterhouseCoopers, kurz PwC, und Sie beraten dort Kunden bezüglich Batteriestrategien, Antriebskonzepten und den Architekturen von E-Autos.
Herr Kamka, wir befinden uns ja gerade in der Hochphase des Europawahlkampfs und einige Parteien, die rütteln an dem sogenannten Verbrennerverbot für 2035. Starten wir mal mit einer Zuschauernachricht von Benjamin Fütterer. Der schreibt: Mit Blick auf die Wahlen kann ich nur noch lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Dass wir überhaupt über Verbrennerverbote sprechen, in Klammern, wir haben keins, Ausrufezeichen, schreibt er, regt mich wahnsinnig auf. Lachhaft, wenn hierzulande ernsthaft jemand denkt, die chinesischen E-Autos mit E-Fuels aufhalten zu können. Herr Kamka, was macht sowas mit Ihnen?
Ich glaube, wir sollten ein Stück weit, klar ist Wahlkampf, aber wir hier in unserer Runde Emotionen da auch aus dem Thema rausnehmen und immer wieder zur Sachlichkeit kommen. Ich erlebe sehr stark, auch nicht jetzt erst seit den letzten Monaten, das ist so ein starkes Schwarz-Weiß, fast schon so ein bisschen, die einen sind böse, wenn sie dafür sind, und die anderen sind die Guten oder umgekehrt, und das kommt von beiden Seiten. Und ich glaube, diese Diskussion und dieses verbale Aufrüsten, das bringt uns aus meiner Sicht nicht weiter. Ich darf an meinen Instituten ja auch unterschiedliche Themen, nicht nur Batterie, machen. Natürlich Batterie im Hauptfach quasi. Aber ich sehe das sehr differenziert, und die Elektromobilität wird sich durchsetzen. Ja, wenn wir mal weltweit gucken und nicht nur den deutschen Blick haben, dann wird das so sein. Ob dann andere Antriebsarten, glaube ich, dass die auch noch eine Rolle spielen werden. Das heißt, ich sehe das so, jeder soll seine Hausaufgaben machen, ja, und die Themen vorantreiben. Und wir sollten weniger fundamental ständig immer wieder in Frage stellen. Ja, und das kommt immer wieder regelmäßig hoch. Gerade in Deutschland versuchen wir immer in Diskussionen alle Probleme zu lösen, die es so in den nächsten 10 Jahren geben könnte, bevor wir dann richtig loslegen. Und ich glaube, da liegt viel unserer Thematik, die wir jetzt auch wieder haben, dass das jetzt wieder hochgekommen ist, ist ja auch ausgelöst worden dadurch, dass wir die Förderung eingestellt haben zum Jahreswechsel. Das halte ich für ein falsches Signal und für einen Fehler. Darüber müssen wir nochmal diskutieren. Aber grundsätzlich entwickelt sich ja nochmal weltweit gesehen das in die richtige Richtung. Und da müssen wir jetzt dranbleiben. Wir müssen dranbleiben, Innovationen da reinzubringen. Wir müssen dranbleiben, wirklich Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, zu zeigen, dass es eben funktioniert. Und weg, dass jeder sich immer so das Negative oder die Rosinen rauspickt. Sachlicher Blick auf das Ganze, Effizienz des E-Antriebs ist gegeben, ist überlegen. Das heißt, langfristig ist das mit Sicherheit eine sehr gute Lösung und auch jetzt schon. Ja, und ich glaube, das kann ich auch aus eigener Erfahrung halt sagen. Und insofern sehe ich diese Diskussion gelassen und versuche auch immer so ein bisschen dieses sehr starke, emotionstreibende da rauszunehmen, wenn ich in Diskussionen mit dabei bin. Und lassen Sie uns immer wieder auf die Sachebene schlussendlich kommen und dann vor allen Dingen handeln. Ja, heute reden wir hier jetzt in der Runde. Das ist auch gut so. Das muss auch gemacht werden. Ist eine wichtige Sache. Aber ansonsten geht es doch darum, dass wir ins Tun kommen und Geschwindigkeit aufnehmen, und dass Deutschlandgeschwindigkeit eben keine Lachnummer ist für besonders langsam, sondern wir tatsächlich in den nächsten Jahren dann irgendwie wieder dastehen, wo man uns dann auch abnimmt, dass wir auch in der Lage sind, Dinge umzusetzen. Ja, und auch das weiß ich aus eigener Erfahrung in der Vergangenheit, wenn ich mal 3, 4, 5 Jahre zurückgehe und als Ingenieur aus Deutschland in der Welt rumgekommen bin, dann ist man immer mit Hochachtung begrüßt worden. Mittlerweile ist es tatsächlich so, man muss sich erstmal 5 Minuten Witze über uns Deutsche anhören, wie komplex und kompliziert und langsam wir geworden sind. Und das ist das, was mich tatsächlich ärgert und auch emotional macht. Ja, und davon müssen wir wieder weg. Und das sehe ich aber auch als meine Aufgabe, hier heute mit Ihnen zu reden, zu diskutieren, Statements abzugeben. Und gleich, wenn wir damit dann fertig sind, setze ich mich direkt wieder dran, dass wir ins Arbeiten kommen und in die Umsetzung.
Ja, Herr Rose, auch die Frage mal an Sie. Wie ist Ihre Einschätzung so? Warum erleben wir denn so eine emotionale Diskussion gerade im EU-Wahlkampf? Es scheint ja auch einige Politiker zu geben, die jetzt ihre Meinung da ziemlich geändert haben, relativ kurzfristig.
Nun bin ich auch Ingenieur und kein Politiker oder Politikberater. Meine Vermutung ist ganz stark die, dass ich in der Situation von Wahlen natürlich auf der Suche bin nach gewissen Mehrheiten in dem Wählerpublikum, was ich erreichen möchte. Und meine Vermutung ist, dass ich selbst mit den wissenschaftlichen klaren Wegen oder auch der E-Mobilität, wo wir, ich hoffe, hier in dieser Runde alle davon ausgehen, dass es der richtige Weg ist und der Weg, der kommen wird. Wenn das der richtige Weg ist, heißt das noch lange nicht, dass das auch in der Bevölkerung und damit auch in den Wählerstimmen sich umsetzt, dass diese Meinung, diese Perspektive Mehrheiten findet. Das heißt, ich glaube, wir sehen das immer von 3 Perspektiven. Es muss eine technische Lösung geben, sie muss wirtschaftlich sein, aber sie braucht auch die Akzeptanz, um diffundieren zu können. Und ich glaube, wir sprechen gerade insbesondere über diesen Akzeptanzaspekt. Und meine Vermutung ist, die ich aber auch nur haben kann, ist, dass einige Parteien jetzt ein Stück weit ihre Position aufweichen, um größere Wählermehrheiten zu gewinnen und damit erfolgreich aus so einem Wahlkampf hervorzugehen. Und dann, so wäre die Hoffnung, nach der Wahl sich aber wieder auf das besinnen können, wo wir alle von ausgehen, dass es der richtige Weg ist und die Elektrifizierung vorantreiben. Ich halte es tatsächlich ein Stück weit auch für gefährlich, was wir aktuell sehen, denn einige Investitionszusagen werden dadurch natürlich auch in Frage gestellt, auch seitens der Industrie. Das heißt, ich glaube, wir tun uns gerade keinen großen Gefallen, diese Zweifler oder diese Unsicherheiten im Wahlkampf aufkommen zu lassen, um damit auf Wählerfang zu gehen.
Bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass Sie es mal so sagen, weil ich halte das auch für sehr, sehr gefährlich, dass wir letzten Endes die falsche Strategie unseren eigenen Automobilfirmen hier in Deutschland und Europa vorschlagen. Sie wissen, was gerade gesendet wird und geschrieben wird. Da geht es um HVO, da geht es um richtige Alternativen zur Elektromobilität. Wenn Sie jetzt sagen, dass das im Prinzip alternativlos ist und wir sowieso die Elektromobilität weltweit sehen, dann frage ich mich, warum ja nicht mehr Forschende jetzt gerade so ein bisschen irgendwie auf das Alarmsignal setzen und sagen, Mensch, hier passiert gerade was, wir schießen uns hier ins eigene Bein. Herr Kampka, das kommt auch in der folgenden Zuschauerfrage von Gregor K. hier zum Tragen. Der schreibt, inwiefern schadet sich die deutsche Automobilindustrie selbst, indem sie, wie zum Beispiel Mercedes, jetzt die Umorientierung auf E-Autos weiter nach hinten schiebt und jetzt erstmal noch länger auf die zwangsläufig auslaufenden Verbrenner setzt?
Also erstmal müssen wir nochmal da betrachten, also eine Unternehmenssicht ist ja nochmal eine andere als vielleicht die des Staates oder die der Gesamtbevölkerung. Ne? Und es ist tatsächlich ja derzeit so, dass, soweit ich das weiß, kein deutscher Automobiler zumindest mit der Elektromobilität Geld verdient. Ne? Und in dem Verbrennerbereich halt schon. Also ist es ehrlich gesagt gar nicht so von der Hand zu weisen, und die sind ja auch nicht blöd, zu sagen, ich möchte noch weiter Geld verdienen mit dem Verbrenner. Ich glaube, dass das ein auslaufendes oder ein sehr stark sinkendes Segment ist. Das ist aus meinen Diskussionen, die ich führe, allen klar. Es geht, glaube ich, eher um die Frage der Geschwindigkeit, also wie schnell geht was, ja, und mit was politisch flankiere ich das. Da ist zum einen, es ist eben schon gesagt worden, eine Verlässlichkeit ist wichtig, ja, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die dann auch konstant so bleiben und nicht nach der nächsten Wahl oder wie auch immer oder in der Wahlperiode dann wieder einkassiert werden und dann laufen wir wieder alle in die andere Richtung. Das ist total schädlich, glaube ich. Das ist eben schon angeklungen. Eine Investitionsentscheidung, die muss natürlich getätigt werden. Diese Verunsicherung ist schlecht. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich schon fragen, in der weltweiten Strategie, was ist die beste Strategie, um zum Beispiel auch möglichst schnell CO2 runterzubekommen? Und da lohnt es sich schon, auch nochmal nach China zu schauen, auch wenn ich da nicht gerne alles kopiere und natürlich auch immer mit Vorsicht das zu genießen ist. Aber da ist die Strategie ja leicht eine andere. Man hat erst die Elektromobilität sehr stark angeschoben, bis sie sich eben ein selbsttragendes System war. Da sind wir noch nicht, meiner Meinung nach, in Europa. Das heißt, da müssten wir noch ein bisschen schlussendlich nachlegen. Und dann hat aber man gesagt, wenn ich jetzt gucke, wie schnell kriege ich den CO2-Footprint in Summe halt am schnellsten runter, habe ich die Strategie Wachstum, reine E-Mobilität, Wachstum aber auch in dem Hybrid, weil viele Fahrten eben unter den 100, 150 Kilometern schlussendlich halt sind. Und Hybrid auch von der Ressourcengeschichte und von der Größe der Batterie natürlich viel kleiner ist. Ich brauche also weniger Ressourcen. Und den Rest, der da übrig bleibt, mache ich mit synthetischen Kraftstoffen. So dumm, was das Thema möglichst schnell CO2 zu reduzieren, ist das nicht. Ja, und gibt auch nochmal ein Stück weit Zeit. Ja, und insofern, das ist das, was ich meine mit Differenziertheit. Es ist eben nicht so, dass wir jetzt abgehen sollten davon, ein möglichst schnelles Wachstum der Elektromobilität nach vorne zu tragen. Ja, und das ist eben die Komplexität, wenn ich das versuche, auf einfache Botschaften runterzubrechen, was ja in aller Couleur der Politik so ist und nicht nur von einer Seite, so finde ich das zumindest, dann ist es natürlich schwierig, diesen Trend rüberzubringen. Und ich gebe Ihnen auch vollkommen recht, wenn wir jetzt so eine Stimmung haben, mit der E-Mobilität wird das nichts. Das ist und wäre fatal, weil es eben auch falsch ist. Ja, das heißt, man muss mit Vollstrom weiter in die Elektromobilität reingehen. Dazu gehört aber auch die Förderkulisse. Ich wiederhole das nochmal, das muss man ja auch so sehen. So ist die Diskussion meiner Meinung nach auch wieder angefacht worden. Die Zahlen sind dann wieder runtergegangen, also die Wachstumszahlen bezogen auf Deutschland. Und jetzt sind wir wieder in dieser Diskussion. Aber aus Unternehmenssicht, da kam ja Ihre Frage her, und wir sind ja im höherpreisigen Segment. Das Kernproblem, was wir hier meiner Meinung nach auch haben, die deutschen Automobiler sind ja nicht die geborenen Kleinwagenhersteller. Ja, also wenn wir uns da jetzt die Marktanteile ankriegen und E-Mobilität ist quasi als Einstiegsmarkt eher von den kleinen Fahrzeugen kommend, während wir gewohnt sind, dass Innovationen eher aus dem höherpreisigen Segment schrittweise halt nach unten fallen. So ist es ja über die letzten Jahrzehnte in der Automotive-Industrie halt gewesen. Und jetzt haben wir da ein ganz anderes Spiel. Also insofern kann ich A, nicht erkennen, dass die großen Automobiler sagen, sie wollen jetzt nicht mehr E-Mobilität machen. Die Programme, soweit ich das erkennen kann und mitbekomme, laufen alle hochtourig schlussendlich halt weiter. Man versucht nur mit den Erwartungen da sinnvoll umzugehen und das, was man aus dem Verbrenner eben auch noch abschöpfen kann, das eben auch zu tun. Also auch da rate ich zu Gelassenheit. Und die Frage ist ja immer, wie wir es auch interpretieren und wie es auch Presse schlussendlich halt aufnimmt. Ne? Wenn aus so einer Botschaft, wie sie jetzt von Daimler gekommen ist, dann das so weiter transportiert wird, das ist der Abgesang auf die E-Mobilität, was ich in keinster Weise so sehe. Das ist das fatale Signal. Warum interpretieren wir das denn nicht so, okay, da sind Marktgegebenheiten anerkannt worden, wir müssen weiter an dem Thema E-Mobilität die Zahlen sprechen lassen. Und wenn wir das richtig machen, werden die Zahlen, und nochmal, weltweit ist es ja so, ja, wir haben ja ein starkes Wachstum da und diesen Blick sollten wir halt nehmen in aller Gelassenheit und Ruhe und immer wieder auch auf diese Vorteile schlussendlich dann eingehen und die Kulisse dann unterstützen. Und dann wird das auch laufen und dann ist es eben kein Abgesang und es macht auch keinen Sinn, ja, diese Diskussion in der Art und Weise dann zu führen.
Herr Rose, Sie haben ja tagtäglich auch mit den großen OEMs in Deutschland zu tun. Wie ist denn da die Stimmung? Beschreiben Sie doch mal. Und was für Auswirkungen hätte denn auch das Kippen des sogenannten Verbrennerverbots für die OEMs?
Ja, also ich habe ein relativ ähnliches Bild. Was ich in der Industrie sehe, ist, dass die Entwicklungsabteilungen nahezu vollständig umgerüstet sind, in Anführungsstrichen, auf die Entwicklung von elektrischen Autos, elektrischen Antrieben. Das heißt, einen Zickzack-Kurs könnte ich da auch nicht erkennen und das würde dem OEM auch kaum möglich sein, die Entwicklungsmannschaften nun wieder zurück auf neue Verbrennerplattformen. So Plattformen sind Milliardenbeträge in Entwicklungen. Dieser Weg ist gesetzt Richtung elektrischer Plattformen für die Zukunft. Und ich würde sagen, es gibt noch Rumpfmannschaften, Rumpfentwicklungen am Verbrenner, um den so ein Stück weit im Lebenszyklus vielleicht nochmal aufzuwerten. Aber wir sprechen hier nicht über neue Entwicklungen. Das heißt, auch ich habe die Perspektive, dass man den Verbrenner sicherlich noch nutzt als sozusagen Cash-Cow oder zum Cash-Out, um die Elektromobilität zu finanzieren. Aber ein Abweichen von elektrischen Entwicklungen kann ich da nicht erkennen, ganz im Gegenteil. Die Frage ist natürlich dann, und das ist genau die Strategie, von der wir eben sprachen, wie viele der Ressourcen werden nun eingesetzt, diesen elektrifizierten Weg noch stärker voranzugehen? Oder gibt es an bestimmten Momenten, auch aus Marktgegebenheiten, vielleicht gewisse Pausen, wo man Plattformen pausiert und damit Entwicklungsressourcen etwas einspart? Aber das sind eher wirtschaftliche Entscheidungen, als dass es den großen Kurs hinterfragen würde oder einsetzen würde. Vielleicht noch einen Gedankenanstoß, den ich auch für die Runde mitgeben möchte. Ich glaube, wir sprechen immer viel über dieses Verbrenner versus Elektroautos. Ich gehe davon aus, dadurch, dass die neuen Fahrzeuge eben insbesondere die elektrischen sein werden, dass wir auch relativ zeitnah an den Punkt kommen werden, wo die neuen Fahrzeuge, die hippen Fahrzeuge mit neuen Ausstattungen, neuem Interieur, neuen Bildschirmen, das werden die elektrischen Autos sein. Das heißt, ich glaube, irgendwann wird diese Frage gar nicht mehr so im Vordergrund stehen. Fahren wir jetzt elektrisch oder fahren wir verbrennungsmotorisch? Und man hat eventuell sogar Fronten, die eine gegen die andere. Sondern es wird einfach die Frage sein, was ist das coolste, neueste Auto? Und das wird ein elektrisches Auto sein, weil viele der Entwicklungen in dem Bereich stattfinden. Das heißt, ich glaube, auch da werden wir in den nächsten Jahren, so wäre meine Hoffnung, ein Stück weit in den Hintergrund rücken, die Frage des Antriebs, sondern einfach sehen, dass die neuesten Autos, die schicken Autos, die sportlichen Autos, die günstigen Autos, werden elektrische Autos sein. Und niemand möchte ein altes Auto fahren mit alter Hardware oder einem alten Interieur.
Nochmal meine Nachfrage. Sie glauben also nicht, dass es da draußen Ingenieure gibt oder Unternehmen, die diesen Umschwung von Electric Only zu Electric First jetzt falsch interpretieren und sagen, naja, jetzt geht's wieder in die richtige Richtung, jetzt können wir auf E-Fuels setzen, jetzt kommt die HVOs da draußen, es geht eigentlich im Prinzip weiter. Wir können ja vielleicht auch die synthetischen Kraftstoffe irgendwie umweltfreundlich designen, sodass es im Prinzip für die Deutschen ein heiter Weiter ist.
Ich glaube schon, dass es diese Unternehmen gibt. Nicht jeder hat einen Vorteil durch die Transformation. Es gibt Unternehmen, deren komplettes Produktportfolio quasi verschwindet mit dem Verbrenner, die sich die Frage stellen müssen, wie nutzen sie ihre Kompetenzen auch morgen in einer elektrischen Welt? Und für einige dieser Unternehmen ist es sicherlich auch strategisch vorteilhaft, wenn wir wieder zurück zu einem Verbrenner kommen würden. Und in der Logik, glaube ich, wird dieses Signal oder diese Änderung eben dann tatsächlich multipliziert. Und das kommt dann einerseits in den Medien so an, wie gerade beschrieben. Ich glaube aber auch ganz bewusst, dass Unternehmen das so nutzen, um ihr eigenes Produktportfolio dort auch so lange wie möglich noch weiter im Markt platzieren zu können. Das heißt, ich glaube, ja, es gibt diese Unternehmen, die das so interpretieren. Ich glaube, nein, es ist nicht das große Bild, was wir sehen, hier einen Weg zurück zum Verbrenner.
Ich frage da deshalb so genau nach, weil es gab ja immer diese Argumente, nachdem das Verbrennerverbot, was es ja so de facto gar nicht gibt, da irgendwie besprochen wurde, dass es dann hieß, naja, die Unternehmen, die haben doch eh schon auf Elektroautos gesetzt, die wollen das gar nicht, das Verbot, weil es obsolet ist, wird sowieso nicht zum Tragen kommen, weil das sich irgendwie nach 2035 gar nicht mehr rentiert. Jetzt heißt es, sie werden es ausnutzen bis zu diesem Stichtag und es ja durchaus sehr relevant ist, ob man dieses Verbot ansetzt oder nicht.
Ja, also ein Stück weit natürlich. Ich glaube, diese Diskussion, und es ist ja kein Verbrennerverbot, von daher, wir bezeichnen es die ganze Zeit so, aber haben es eingangs diskutiert, dass es darum geht, dass wir CO2-neutral uns bewegen und im Transportsektor. Das heißt, ich glaube schon, dass diese Ziellinie, dieses Jahr 2035, der Industrie enorm geholfen hat, Planungssicherheit zu haben, um Entscheidungen zu treffen, die langfristig sind, die entsprechend die E-Mobilität untermauern und zeigen, dass es der richtige Weg ist. Jetzt diese Zielsetzung, dieses Ziel ja aufzuweichen und sozusagen taktisch zu schauen, dass man das wirtschaftlich so gut wie möglich ansteuert, ist aus meiner Sicht nicht verwerflich, sondern passt gut in die Strategie der jeweiligen Unternehmen, um auch sicherzustellen, sind ja auch in den Interessenten des Aktienmarktes unterworfen oder der Anteilseigner der Unternehmen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht ganz natürlich, dass man sich versucht, in dem Rahmen jetzt taktisch zu optimieren. Ich glaube aber, dass dieses große Bild nicht in Frage gestellt wird und deshalb die Diskussion um diese Aufweichung dieses Jahres 2035 nicht hilfreich ist für die Planungssicherheit, aber ich verstehen kann, dass Unternehmen kurzfristig taktisch handeln, um sozusagen den maximalen Profit fürs Unternehmen herauszuholen.
Wir haben hier im Podcast schon häufig drüber gesprochen, wie die Energiedichten sich wahnsinnig sprunghaft entwickeln, von den Antriebsbatterien in den E-Autos oder gleichzeitig auch die Elektromotoren noch sehr, sehr gut weiterentwickelt werden. Herr Kamka, wie ist das denn aus Ihrer Sicht? Wie könnte man denn noch fahrzeugseitig noch unentschlossene Autokäufer von Elektroautos überzeugen? Welche Komponenten wären da noch zu optimieren?
Ja, ich glaube, also alle, die schon mal E-Auto gefahren sind oder die meisten, sind aus meiner Sicht auch überzeugt. Ne? Es ist, glaube ich, wie so oft viel Unwissenheit nach wie vor und Ängste, die geschürt werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Themen, was Infrastruktur angeht. Wenn ich also tatsächlich Autobahn, längere Strecken fahre, dass ich dann die Sicherheit habe, dass ich dann wirklich auch schnelles Laden, also in einer vernünftigen Zeit, 15 Minuten, 10, 15 Minuten, tatsächlich auch hinbekomme. da müssen wir in der Infrastruktur weitermachen. Da ist ja viel passiert worden und ich teste es auch immer wieder aus. Also das ist machbar, aber es ist natürlich schon so, dass man nachdenken muss. Ne? Also wenn ich dann fahre mit einem Elektroauto eine längere Strecke, muss man halt denken. Während ich mich im Verbrenner setze ich mich ins Auto und fahre und wenn ich sehe Reserve, fahre ich halt bei der nächsten Tankstelle, die da kommt, halt einfach raus. Ja, ich muss nicht denken. So. Und das sind natürlich Themen, die gerade in so einer Übergangsphase, auch wenn sie sagen, das ist ja eigentlich lächerlich, ne, für 5 Cent nachdenken sollte wohl jeder können. Aber es ist halt so, dass es halt dann unbequemer ist und nochmal die extra paar Minuten oder sowas. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir weiterarbeiten, da sind wir auf einem guten Weg. Ansonsten glaube ich, die nächsten Modelle, die da kommen, sind die, wo wenn man die Leute kriegt, sich da wirklich reinzusetzen und mitzufahren, habe ich bisher noch keinen erlebt, der dann ausgestiegen ist und gesagt, das will ich nicht haben, sondern eigentlich alle. Ja, und ich habe auch viele im Umfeld, die eigentlich traditionell Verbrenner fahren und eigentlich mit diesen Themen halt reingegangen sind in die Probefahrten und die Fahrten, gehen raus und sagen, finde ich cool, will ich haben, finde ich ein schönes Fahrgefühl, passt, Beschleunigungsverhalten. Es gibt so viele tolle Sachen, die auch ein Ingenieursherz höher schlagen lassen und nicht eben, ich muss jetzt E-Auto fahren. Ich glaube, das müssen wir halt wegkriegen. Das ist so, ich muss jemanden zwingen, das zu machen. Das ist ja, ich habe 5 Kinder, ja, wenn ich die zu was zwingen will, ja, das ist immer wahnsinnig anstrengend, ja, und dann kommt von vornherein so eine Anti-Reaktion, ich möchte nicht, wenn mein Vater mich zwingt. So, wenn ich das aber, manche Sachen muss man leider in der Erziehung ja dann auch so machen, aber andere Sachen, wo es eben halt geht, und ich glaube, Elektromobilität hat so viele coole Themen, auch jetzt schon, ja, die wirklich einfach Spaß machen, die angenehm sind, ja, zum Beispiel auch, ich muss nicht mehr zur Tankstelle fahren, sondern ich kann bei meinem Arbeitgeber, ich fahre dahin oder eben auch zu Hause laden. Ich muss nicht mehr den Abstecher zur Tankstelle machen. Ich finde das mega. Ja, mir macht das richtig Spaß. Ich finde das super. Das ist Zeit, die ich schlussendlich spare im Tagtäglichen. Und ich glaube, wenn wir da auch mehr nach außen tragen, anstatt jetzt diese Diskussion zu führen, die gegen die. Nee, wir müssen einfach das, was toll ist an der Elektromobilität, nach außen stellen. Und das gibt es ja.
Herr Rose, machen wir das Ganze doch mal an 2 Beispielen fest für Leute, die jetzt noch kein Elektroauto besitzen. Da wird ja immer gesagt, ich kaufe mir jetzt kein Elektroauto, weil der Werteverlust so hoch ist in den ersten 1-2 Jahren. Und vor allem, wenn ich irgendwie viel auf der Autobahn rumfahre, dann kostet dort an einer Schnellladesäule die Kilowattstunde mittlerweile irgendwie 60-70 Cent, jetzt schon über ein paar Jahre. Das sind so diese typischen Mythen. Sie haben mal gesagt, Sie bringen uns aktuelle Zahlen mit.
Ja, gerne. Das sind ja die tatsächlichen Fahrzeugkosten, über die wir gerade sprechen. Auch was ich, by the way, gerne in meiner Steuererklärung gegeneinander ausspiele und wo dann tatsächlich bei mir auch der Entschluss für das Elektroauto gefallen ist, weil es halt auch wirtschaftlich Sinn macht. Ich glaube, wenn man seitens, also die wesentlichen Faktoren sind ja das Thema Energiekosten, Abschreibung und neben anderen Kosten Versicherung etc., die da stark wirken auf die tatsächlichen Fahrzeugkosten. Wenn man sich das Thema Verbrauch rausnimmt, ist in meinem persönlichen Vergleich zwischen dem Verbrenner und dem Elektroauto, für das ich mich jetzt entschieden habe, aufgefallen, dass ich mit dem Verbrenner bei so ungefähr 1,70 Euro pro Liter Benzin bei ca. 10 Cent den Kilometer an Energiekosten liege. Wenn wir tatsächlich von den 60 Cent die Kilowattstunde ausgehen, die gerade genannt wurden, dann sind wir da relativ vergleichbar, auch in einer Größenordnung von 10 Cent. Das heißt, das nimmt sich dann nicht viel. Da bin ich pari bei der Art von Laden mit meinem Elektroauto. Jetzt haben wir gerade schon super ausgeführt, und da finde ich mich auch wieder, dass das ja Gelegenheiten sind, wo ich darauf angewiesen bin, schnell zu laden. Es gibt so viele andere Gelegenheiten, zu Hause zu laden. Ich selbst lade an der Arbeit für deutlich weniger als 60 Cent. Das heißt, man hat die Möglichkeit, die Kosten ja dort zu hedgen, glaube ich, würde der Banker sagen. Das habe ich beim Benzin früher nie machen können. Ja, da musste ich die 1,70 Euro oder wie viel von der Tankstelle nehmen und es gab keinerlei Möglichkeiten, da den Energiepreis zu optimieren. Das geht beim Elektroauto. Auf der Wertverlustseite, und ich glaube, das war insbesondere eine starke Diskussion die letzten Monate, weil wir einen Wettbewerb der verschiedenen Hersteller und Marktanteile gesehen haben und damit auch Neuwagenpreise tatsächlich gesenkt wurden, anders als wir das in der Vergangenheit gesehen haben, in der kürzeren Zeit. Und damit auch Mietwagenfirmen, die ja ganz besonders auf diesen Wertverfall oder die Wertstabilität in ihrem Geschäftsmodell bauen, zum Teil enttäuscht wurden und dann Fahrzeuge auch relativ schnell wieder abgestoßen haben. Wenn man es auch an einem konkreten Beispiel betrachtet, und gehen wir mal davon aus, wir hätten in den ersten 5 Jahren einen zusätzlichen Wertverlust von einem Elektroauto von vielleicht 5.000 Euro, das wären so 1.000 Euro im Jahr, bei meinen 10.000 Kilometer würden wir auch in etwa in der Größenordnung von 10 Cent den Kilometer landen, also ähnlich hoch wie die Energiekosten. Ja, das heißt, der Wertverlust, der ist dann schon substanziell, weil der die Energiekosten quasi 1:1 aufwiegen würde. Die Frage aus meiner Sicht ist zukünftig aber, wird der Wertverlust tatsächlich so groß bleiben? Das ist ja eine Momentaufnahme. Ne? Die Gebrauchtwagenpreise verändern sich ja durchaus am Markt. Und die zweite Frage ist, inwiefern nicht alte Technologie zeitnah das gleiche Schicksal erleiden können. Wir sind nicht davor gefeit, dass verbrennungsmotorische Fahrzeuge, wenn sie schon in wenigen Jahren niemand mehr fahren möchte, weil sie teurer sind, weil ich vielleicht nicht mehr in Innenstädte darf, da kann es ja verschiedene Gründe geben, eben einen zusätzlichen Wertverlust zu Elektroautos haben, die dann vielleicht wertstabiler sind. Das heißt, dieses Wertverlustthema ist aus meiner Sicht ein relativ theoretisches, weil es immer stark auf den Moment ankommt, in dem ich das Fahrzeug tatsächlich veräußern möchte. Und ich habe mich für elektrisch entschieden, weil ich davon ausgehe, dass wir eine Wertstabilität langfristig sehen und die verbrennungsmotorischen Fahrzeuge ein viel größeres Risiko haben, den Wertverlust zu erleiden. Also vielleicht ausgenommen die Fahrzeuge, die dann als Sammlerstücke zu großen Preisen auch wieder verkauft werden.
Jetzt machen wir mal einen kleinen Ausflug zur Batterie. Herr Kampka, wir hier in der Ulmer Batterieforschung, wir schauen immer so ein bisschen neidisch auf den Aachener Standort. Sie haben da ganz tolles Batterieökosystem geschaffen, wo Sie die Forschung ganz toll in Startups überführen. Da gibt's eine Reihe, die wir auch schon hier im Podcast besprochen haben oder auch schon hier hatten. Voltfang beispielsweise, Scilab, auch natürlich Street Scooter. Vielleicht können Sie da mal kurz erzählen, wie so diese, wie dieses Ökosystem entstanden ist, wie das irgendwie funktioniert und was für ein Potenzial Sie da auch noch sehen.
Ja, es ist genau eben das, was wir eben schon hatten, dieses Positivdenken. Und so ist so eine Aufbruchsstimmung entstanden, die tatsächlich, soweit ich das beurteilen kann, schon ein Stück weit auf dieses Street-Scooter-Beispiel zurückgeht. Ne? Das, wir müssen einfach mal in der Zeit zurückreisen. Das war so 2010, 2011. Dagegen sind die Diskussionen, die wir jetzt führen, zum Thema Elektromobilität fast schon Kindergarten. Da ist ja der Wind gegen Elektromobilität sehr, sehr stark gewesen. Ja, also da war eigentlich ein umgekehrtes Bild. Eine große Mehrheit, auch aus der Industrie, zumindest aus der Deutschen, hat mir zu dem Zeitpunkt ja gesagt, dass das alles nicht funktionieren wird. Und wir haben dann, glaube ich, ein schönes Beispiel, egal wie es jetzt ausgegangen ist oder ausgehen wird, einfach geschaffen, dass Dinge gehen. Ne? Also, dass man auch mit einer kleinen Gruppe an Menschen viel bewegen kann. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, wir waren am Anfang 3 Menschen, ja, in dem Team, und jetzt sind 25.000 Fahrzeuge auf der Straße. Und jeder, der sich so ein bisschen im Automotive-Sektor auskennt, Herr Rosen, Sie haben eben schon gesagt, ne, so eine Plattform zu entwickeln, da sind eher Milliardenbeträge eigentlich notwendig. Und es ist gelungen, eigentlich aus dem Nichts 25.000 Elektrofahrzeuge auf die Straße zu bringen in einem super Use Case, ja, wo ich viel Stop and Go habe, wo ich wirklich richtig cool Diesel sparen kann, weil die Fahrzeuge nie warm werden. Also der Antriebsstrang, also auch ein Riesenvorteil ja des E-Motors, dass ich ihn nicht warm fahren muss, ja, damit er effizient ist. So, und aus diesem Beispiel haben halt viele andere gesagt, hey, es geht, man kann was machen, man muss nicht die ganze Zeit darauf warten, dass andere was tun, dass die Politik macht, dass die Großkonzerne tun, sondern wenn ich mich anstrenge, kann ich was bewegen. Und wenn ich das mit Unternehmertum und Leistungsbereitschaft kopple, kann sich daraus etwas entwickeln. So, und das ist das, was, glaube ich, in Aachen entstanden ist. Dann hat man auch dieses Unternehmertum nach vorne gebracht. Das ist natürlich auch kein Allheilmittel. Ne? Es können jetzt nicht alle Unternehmer werden und Gründer. Das ist ja nicht die Aussage. Aber die Aussage ist doch, und ich finde, das kann man vom Standort schon sagen, dass es Impulse gibt, dass ich selber was tun kann. Und das ist meine Kernbotschaft, dass jeder da, wo er steht, jede da, wo sie steht, sich anschaut, was kann ich in meinem Umfeld an Entscheidungen fällen, wie kann ich positiv beeinflussen, wie kann ich was nach vorne tragen, eben nicht der Himmel fällt uns auf den Kopf, es ist alles verloren, ja, so will ich ja nie ein Fußballspiel gehen. Ja, wenn ich aufs Fußballfeld gehe, selbst wenn ich gegen Bayern München spiele, glaube ich, dass ich gewinne. Kann man mich jetzt für verrückt halten, aber ich gehe auf den Platz, um zu gewinnen und nicht, oh, ich habe da sowieso schon verloren. Ja, vielleicht verliere ich dann. Das mag ja sein, aber ich streng mich an und gehe auf den Platz, um zu gewinnen. Und ich glaube, das ist eine Botschaft, die wir doch bitte senden sollten, im wahrsten Sinne des Wortes. Lasst uns anpacken.
Herr Dr. Rose, gucken wir uns doch nochmal BMW, Daimler und VW speziell an. Da gibt es ja offenbar ziemlich hohe Unterschiede mit Blick auf das, was Herr Kampka gerade gesagt hat, Geld verdienen. Wer von denen verdient denn schon gut Geld mit Elektromobilität und welche müssen noch ein paar Hausaufgaben machen?
Ja, ich glaube, in die Bilanz im Detail können wir nicht reingucken, mit welchen Elektroautos wie viel Geld heute schon verdient wird. Aber ich glaube, was zumindest für mich auffällig ist, dass die Hersteller, die es gut schaffen, ihre Elektromobilität eben nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern eben sozusagen die Vielfalt anzubieten und optisch einfach auf tolle Autos setzen, dass die nach meiner Wahrnehmung besonders erfolgreich aktuell am Markt sind. Das heißt, da, wo ich auf altbekannte Modellbezeichnungen komme, auf, ich sag mal, gefälliges Design, ich habe den Eindruck, das läuft besonders gut in der Elektromobilität. Das heißt, da, wo wir, glaube ich, als Ingenieure viel über Plattformen sprechen, über Optimierung, über Batterie-Purpose-Only-Fahrzeuge, die dann designtechnisch vielleicht auch besonders herausgestellt werden, besonders windschnittig aussehen, tolle Modellbezeichnungen haben, die wir vorher noch nie kannten, die scheinen am Markt gar nicht so gut anzukommen. Die Leute sind da etwas vorsichtiger, es ist vielleicht auch unbekannt und wollen nicht zugreifen. Das heißt, ich glaube oder ich nehme wahr, dass die OEMs, die es eben schaffen, in dieser gefälligen Struktur oder bekannten Struktur von Modellen und Modellbezeichnungen, die Elektrofahrzeuge zu positionieren, dass die besonders erfolgreich sind. Und ich gehe davon auch aus, dass das jetzt so ein Stück weit Lehrgeld ist, was einige deutsche Autohersteller dort bezahlen und dass man in Zukunft viel mehr dieser bekannten Marken oder Modellbezeichnungen sehen wird. Auch in der elektrischen Welt entsteht vielleicht ein I davor oder ein E davor, aber es werden, glaube ich, mehr Modellbezeichnungen sein, die wir kennen, wie einen Golf, wie einen Polo etc. Und ich glaube, auch die Designs werden optischer weniger herausstechend sein, sondern viel gefälliger und viel mehr passend zu dem, was wir auch gewohnt sind. Ich glaube, das war jetzt schon ein Learning der letzten Jahre, dass diese Batterie-Only-Plattformen technisch sehr sinnvoll sind, aber optisch nicht herausgestellt werden müssen. Das ist zumindest meine Beobachtung.
Und da sagen Sie, BMW ist besser unterwegs als die anderen beiden Großen?
Ja, BMW hat auf nach meiner Wahrnehmung doch eine etwas andere Strategie gesetzt mit, wir würden das kommunale Bauräume nennen, also mit Plattformen, in denen verschiedene Antriebsstränge Platz haben, wenn man es vereinfacht ausdrücken möchte, und konnten damit doch relativ schnell in der Breite das Portfolio elektrifizieren, also von den kleinen Segmenten bis in die großen Segmente bis in die Kombis. Und haben diese sozusagen nicht aufgeregten oder absetzenden Designs, sondern die Fahrzeuge sehen ja relativ ähnlich aus. Sie können schlecht unterscheiden, ist das jetzt ein Verbrenner, ist das ein Plug-in, ist das ein Elektrofahrzeug. Und ich glaube, das ist es genau, was ankommt. Und da höre ich auch so ein bisschen den roten Faden aus unserer Konversation raus. Die Leute wollen ja gar nicht unbedingt das eine gegen das andere ausspielen, sondern sie wollen ein tolles Auto haben. Und ich glaube, wenn der Antrieb dann quasi eine zweite Rolle spielt, dann hilft es der Diffusion am Markt durchaus, als wenn ich die Fahrzeuge eben besonders herausstelle und Leute erstmal vielleicht vor einem Fragezeichen stehen, was ist das jetzt eigentlich und ist das jetzt nachteilig oder vorteilig?
Herr Kampka, was die Leute auf jeden Fall wollen, das kriegen wir hier im Podcast immer wieder unter unsere Videos geschrieben, sind kleine, preiswerte Elektroautos. Sie haben ja auch in Aachen den E-Go. Insofern, wann rechnen Sie denn damit, dass wir Deutschen, also die deutschen Automobilhersteller, denn auch mal kleinere Autos vielleicht mit Natrium-Ionen-Batterien bauen können und auch an den Markt bringen können?
Ja, das Kleinwagensegment ist ja aus deutscher Sicht ein sehr schwieriges, ne? Und da sind wir, glaube ich, auch eben nicht zu Hause. Und es kommt hinzu, dass das Kleinwagensegment auch immer schon, und das wird aus meiner Sicht auch so bleiben, natürlich auch preislich sehr umkämpft ist, ne? Und die günstigsten oder billigsten waren wir noch nie. Und ich glaube auch nicht, dass das eine richtige Strategie wäre, dass wir jetzt auf einmal glauben, dass wir den Daimler oder den BMW jetzt sagen, komm, jetzt bau die billigsten, günstigsten kleinen Elektroautos. Ja, glaube ich nicht dran, dass das funktioniert. Also insofern haben wir da aber ein Thema. Ich meine, gehen wir mal ein paar Jahrzehnte zurück. Ne? Da haben wir eine ähnliche Diskussion, nicht über Elektromobilität, aber schießen die Japaner uns aus dem Feld. Ja, also da kann ich mich noch gut dran erinnern. Da war ich jugendlich und da hieß es, oh Gott, die Japaner kommen und die deutsche Autoindustrie hat keine Chance mehr. Ja, natürlich kann man das jetzt nicht eins zu eins miteinander vergleichen und Japan ist nicht China und so weiter. Ist mir alles klar, wird jetzt nachher kommen, das ist ja alles ganz anders oder sowas. Ja, ja, es ist anders. Aber trotzdem müssen wir unsere Positionierung ja halten. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist natürlich wichtig, kleine E-Fahrzeuge zu haben. Das habe ich ja eingangs auch ausdrücklich gesagt. In der Stadt gehören die auch hin und nicht die möglichst großen Autos, nehmen ja auch jede Menge Platz weg. Ne? Also neben dem Thema Elektromobilität ist das ja auch so ein Thema, was ich habe. Also die Autos werden immer größer. Ist das denn sinnvoll? Ich finde nein, aber gut. Anderes Thema. Aber Kleine Fahrzeuge, nach denen haben Sie gefragt. Ich glaube, von deutschen Autobauern bin ich da eher skeptisch und weiß auch nicht, ob das die richtige Strategie wäre. Aber warum sollen die nicht von anderen Herstellern kommen? Bisher haben wir sie ja auch nicht gebaut. Ja, also da würden wir noch nicht mal Marktanteile schlussendlich verlieren. Ja, und das würde ich nicht tun, als deutscher Premium-Hersteller jetzt zu sagen, ich ein günstiges Kleinfahrzeug, das können die auch gar nicht, ja. Würde ich also nicht drauf gehen. Trotzdem haben wir die ja, ne? Und vielleicht kommen wir da nachher auch noch drauf, diese Diskussion, dass wir jetzt irgendwie Chinesen verbieten sollten, quasi hier nach Europa zu liefern oder die mit riesen Zöllen zu belegen, halte ich nicht für sinnvoll, ja. Bisher haben wir immer gesagt, freie Marktwirtschaft und wir wollen das und beim ersten Sturm im Wasserglas sagen wir, ah nee, jetzt aber nicht mehr. Ja gut, das müssen wir jetzt aushalten und müssen unsere Hausaufgaben machen, sowohl auf staatlicher als auch auf Industrieseite und müssen wettbewerbsfähig bleiben beziehungsweise werden. So, und das müssen wir gemeinsam jetzt hinkriegen. Ja, und da fehlt mir teilweise auch irgendwo, wie soll man sagen, irgendwo der Kampfgeist oder sowas, ja, jetzt diese Herausforderung mal anzunehmen und weg davon zu kommen. Und das ist ja immer noch in vielen von uns drin, dass wir meinen, so die Chinesen sind die billigen Kopierer, die eigentlich nichts können. Das ist lächerlich und arrogant. Ja. Die Chinesen, ich war oft da, habe da einen eigenen Standort aufgebaut, habe die Chinesen, nicht die Chinesen, einige Chinesen kennenlernen können, kann nicht behaupten, dass ich China kenne. China ist ja riesig. Aber das sind schlaue, intelligente Menschen dort, ja, die echt was drauf haben, die eine klare Strategie haben. Erst haben sie kopiert, ja, haben wir übrigens auch. Made in Germany, ne, ist uns gegeben worden am Anfang von den Engländern, weil wir die Kopierhansel waren und haben uns dann weiterentwickelt zu den Innovationstreibern. Genau das machen die Chinesen. Wir sollten also anerkennen, ist ein ernstzunehmender Wettbewerber, Marktbegleiter. Und die Herausforderung müssen wir annehmen. Und warum nicht günstige Kleinfahrzeuge auch aus China und auch aus anderen Ländern auch bei uns zu haben. Ähnlich Analogie zu den Japanern. Und dann müssen wir gucken, wie wir uns positionieren und das wird uns auch gelingen, bin ich sicher, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, wovon ich ausgehe.
Vielleicht nur, wenn ich kurz da ergänzen darf, was wir durchaus sehen oder was ich gerade wahrnehme, ist, dass wir durchaus auch europäische kleinen Elektroautos am Markt vorfinden können. Also unsere französischen Nachbarn, die ja durchaus sich wohler fühlen in den kleineren Segmenten, haben wir da durchaus ein Produktangebot. Glaube gerade heute Morgen wieder eine Werbung gesehen, wo ganz klar gesagt wurde, Elektroautos jetzt auch nicht nur für die Elite. Ja, das war der Werbespruch, glaube ich, in dem Zusammenhang. Heißt, das sind ja nicht nur die Chinesen, die dort Produktangebote am Markt haben, sondern wir sehen das ja durchaus auch in Europa und es ist auch möglich in Europa. Also spricht scheinbar nichts dagegen, dass wir es nicht auch könnten.
Vollkommen richtig. Danke für die Ergänzung.
Das Stichwort Zölle ist gerade schon gefallen. Herr Dr. Rose, die Amerikaner haben ja jetzt drastische Erhöhungen der Zölle auf chinesische Elektroautos erlassen. Können Sie uns da mal abholen, was ist da genau passiert?
Verrückte Zeiten, wie ich finde. Mein Verständnis ist, dass die USA aktuell Zölle erlassen haben von bis zu 100% auf den Einfuhr von chinesischen Elektrofahrzeugen. Das geht auch weiter die Wertschöpfungskette hinunter. Das heißt, ich glaube, auf Batterien, also die Komponenten für die Elektrofahrzeuge, sind es auch 20-25%, also auch deutlich erhöht von dem, was es vorher war. Und damit ja die Handelsschranken eigentlich aufgebaut, die zumindest die USA ja der Welt meistens versucht haben abzugewöhnen im Sinne des freien und offenen Welthandels, damit der Wettbewerb eben gut funktioniert. Es hat sich ja schon so ein Stück weit abgezeichnet mit dem IRA, dass die Amerikaner versuchen, dort auch eine Wertschöpfungskette aufzubauen und ein Stück weit auch aufzuholen. Das war ja aus meiner Wahrnehmung so ein Stück weit das Zuckerbrot, ja, große Förderungen, in denen aber tatsächlich auch nach meinem Kenntnisstand schon chinesische Firmen in Teilen ausgenommen wurden, daran zu partizipieren. Das heißt, auch damit hat man schon versucht, insbesondere die amerikanische Wertschöpfung zu stärken, mit Hilfe der koreanischen Zellhersteller oder koreanisch-japanischen. Dort eine Wertschöpfung aufzubauen. Nun die großen Zölle, die ganz klar auch auf China abzielen. Meine Wahrnehmung ist ein Stück weit, dass man hier versucht, sich aus einer strategischen Abhängigkeit, die man eventuell auf sich zukommen sieht, zu befreien und da sozusagen Zeitraum und Luft zu verschaffen, um diese eigene Wertschöpfung aufzubauen. Ob das gelingen kann, ist aus meiner Sicht noch fragwürdig. Klar ist in jedem Fall, da gehe ich stark von aus, das wird nicht dazu führen, dass die besten Produkte auf dem amerikanischen Markt sind für die amerikanischen Kunden, sondern es gibt eine Abschottung. Das heißt, Produkte werden erstmal teurer, werden weniger verfügbar. Und ich denke, es ist noch ein offenes Rennen, inwiefern das wirklich hilft, den Amerikanern sich aus einer möglichen Abhängigkeit zu befreien oder ob es eher die Innovationsfähigkeiten vielleicht auch ein Stück weit hemmt und wir den verschlossenen Wettbewerb gar nicht wirklich als Hilfe in 5 oder 10 Jahren einstufen werden, sondern der amerikanische Kontinent da ein Stück weit zurückfällt, was die eigene Batterieindustrie angeht.
Für mich ehrlich gesagt absolut unerklärlich. Wir versuchen hier eine Batterieindustrie und auch eine Elektromobilitätsindustrie aufzubauen. Auch Europa denkt jetzt gerade über diese Zölle nach. Wenn das käme, dann ist es genau das Gegenteil von dem, was wir ja eigentlich wollen, nämlich preiswerte Automodelle. Und außerdem würde ich das überhaupt nicht einsehen, dass man das für die Automobilindustrie in Deutschland macht, dann die Preise sozusagen künstlich hochzuhalten, nur damit wir die versuchen am Leben halten zu lassen. Herr Kampka, nochmal, Sie haben sich gerade gegen diese Zölle ausgesprochen, aber es ist doch absolut volkswirtschaftlich, betriebswirtschaftlich unsinnig, was da theoretisch also auf uns zukommt.
Ja, dieses Thema Zölle, ich habe das ja schon gesagt, das halte ich nicht für sinnvoll. Was man natürlich schon an Maßnahmen ergreifen kann, ist, den Standort attraktiv zu machen, dass Wertschöpfung nach Europa kommt. Ob das dann ein chinesisches Unternehmen ist oder ein amerikanisches oder sonst was. Ja, wenn es nicht gerade jetzt um Wehrtechnik oder solche Themen geht, das ist nochmal ein ganz ganz anderer Bereich. Aber darauf wird es doch ankommen. Das heißt, was wir schon machen müssen, ist die Industrie, nicht ein Unternehmen zu fördern oder zu stützen. Das ist auch volkswirtschaftlich, aus meiner Sicht, wenn man in die Vergangenheit mal reinguckt, hat das nie so richtig gut funktioniert, ja, ein einzelnes Unternehmen zu versuchen, am Leben zu erhalten, sondern wir haben ja Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft, gut, aber Marktwirtschaft. Aber die Rahmenbedingungen, ne, dass Unternehmen sagen, sie möchten nicht nur nach Europa liefern oder nach Deutschland, sondern da auch produzieren. Das ist ja wohl ein Thema, was auch in politischer Hand liegt, wo wir gemeinsam dran gehen sollten, diese Faktoren halt hinzubekommen. Und dann sage ich, wenn wir das machen, bitte keine Zölle, sondern dann möglichst freien Handel. Ja, und wir haben ja auch von der Weltwirtschaft und von der Globalisierung, wir tun jetzt alle so, als wenn das alles ganz schlecht gewesen wäre die letzten Jahre. Davon haben wir doch massiv profitiert, ja, und auch unser Wohlstand. Ich weiß nicht, warum wir den jetzt so tun, als wenn wir den nicht hätten. Dieser Wohlstand, den wir haben, ja, und ob einem das jetzt gefällt oder nicht, aber den nutzen wir alle und den genießen wir alle in Deutschland. Der basiert ja im Kern auch darauf, dass wir globalisierten Handel haben, freie Marktwirtschaft, ja, und auch exportiert haben. So, und ich glaube, dieses Prinzip, glaube ich nach wie vor, dass das grundsätzlich funktioniert und gut ist und auch Austausch zwischen den Völkern fördert, ja, auch das hoffe ich doch mal, auch wenn wir jetzt eine Phase haben, wo alle jetzt irgendwie gefühlt ein bisschen verrückt geworden sind und eher wieder Gegner sein wollen, dass wir das wieder überwinden und wieder dahin kommen, dass wir als Menschheit zusammenspielen müssen, weil auch die anderen Themen und Hausaufgaben, die wir haben, die wird auch Europa alleine nicht schaffen. Da müssen wir irgendwann wieder zu dem Thema kommen, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen, auch wenn das schwierig ist, im Dialog bleiben. Das geht durch Handel. Ja, das ist immer schon so gewesen, dass Handel auch dazu führt, dass man sich gegenseitig kennenlernt, dass man sich aneinander reibt. Das heißt nicht, dass man immer einer Meinung ist, aber das, glaube ich, brauchen wir. Und deshalb auf keinen Fall würde ich Zölle erheben oder uns abschotten. Auch Sie haben es eben schon gesagt, das Thema Wettbewerbsfähigkeit leidet dauerhaft darunter. Ja, überall, wo sich einer abschottet, ist irgendwann der Markt von den Innovationen halt tot, weil die Leute sagen, ach, ich muss ja gar nichts tun, ich bin ja abgeschottet. Das ist nicht die Lösung. Aber Wertschöpfung ansiedeln in Europa, und da müssen wir ein bisschen was tun, das ist natürlich aus meiner Sicht eine tolle Sache. Und auch da stimme ich Ihnen zu, nicht einzelne Unternehmen fördern, aber schon gucken, dass wir Wertschöpfung hier in Europa haben.
Ein guter Punkt. Dann schauen wir uns mal die Batteriezellproduktion in Deutschland oder auch Europa an. Wir haben hier im Podcast schon häufiger die Seite battery-news.de thematisiert. Da gibt es ja diesen ganz tollen Batterieatlas, wo diese ganzen Gigafactory-Projekte in Deutschland und Europa begleitet und aufgezeichnet wurden. Vielleicht geben Sie uns da mal ein Update. Wie sieht es denn da im Moment aus?
Ja gut, es ist tatsächlich so, dass natürlich viel angekündigt worden ist. So viel, dass wir allein, wenn wir jetzt so mal Themen gehen, für Stahlbau für die Hallen würden wir noch nicht mehr hinkriegen in Europa. Also davon wird mit Sicherheit nicht alles kommen. Ne? Und auch das führt ja jetzt wieder zu, dass in der Presse, oh Gott, es geht alles den Bach runter, weil es viele Ankündigungen gibt. Und aber so ist es aus meiner Sicht immer in so Wellen. Das natürlich wird viel geplant und das wird auch nach außen getragen, weil das ja Marketing und Öffentlichkeitsarbeit ist und nur ein Teil davon kommt. Ja, das ist einfach so. Aber es wird ein Teil kommen. Ja, davon gehe ich zumindest fest auf Europa bezogen. So, in Deutschland müssen wir schauen, dass tatsächlich es ja so ist, dass wir von den Energiekosten und auch von anderen Rahmenbedingungen ja, schon die eine oder andere Stellschraube haben, an der wir, glaube ich, nachjustieren müssen in Summe, dass wir das gut hinkriegen, damit es tatsächlich auch in Deutschland schlussendlich passiert und nicht eher in Osteuropa oder im Norden von Europa. Ich bin da nach wie vor zuversichtlich, wenn wir da dranbleiben, da was hinzukriegen. Aber es wird etliches nach Europa kommen an Wertschöpfung. Allein auch schon, und da haben wir ja schon einen Fund, und das finde ich an der Gesetzgebung eigentlich schon ganz gut, dass wir ja so Nachhaltigkeitsthemen und Anforderungen schon in die Gesetzgebung und die europäische mit reinbringen, wie zum Beispiel auch das Thema Recycling. Ja, das finde ich echt klug. Also ich bin sonst ein Feind von Bürokratie, aber da finde ich, haben wir schlau gehandelt, dass wir Rezyklatquoten und so weiter mit in die Gesetzgebung halt einfließen lassen. Und das hilft natürlich. Und da haben wir vielleicht auch eine Chance. Und ich habe schon viele Anfragen aus dem Ausland, die als erstes diese Recycling-Themen von der Wertschöpfung her in Europa machen wollen. Genau mit der Begründung. Ihr habt eine Gesetzgebung, das wird kommen, das ist verlässlich. Da habe ich eine Perspektive zu investieren. Und damit locken wir an. Und sowas brauchen wir. Und das finde ich eigentlich gute Regelungen. Die verbieten niemanden zu kommen. Ganz im Gegenteil, die locken halt an und bringen uns halt einen Mehrwert.
An der Stelle kleine Empfehlung für unseren vergangenen Podcast mit Till Bußmann. Der hat einen ganz tollen Überblick gegeben, was in Deutschland gerade für Recyclingunternehmen so aus dem Boden kommen. Ja, jetzt fragen wir uns trotzdem nochmal insgesamt, wie wir das hinkriegen, in Deutschland preiswerte Elektroautos und Zellen in Zukunft zu bauen. Wir haben eine Zuschauerfrage von dem User Angel Me Angelme bekommen. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Herr Rose, vielleicht frage ich Sie diese Frage, und zwar schreibt dieser User: Wem macht ihr was vor? Die deutschen E-Autos sind doch eh zu teuer. Jetzt noch die teuren Zellen made in Germany einbauen? Viel Spaß.
Interessantes Statement. Also die Frage, wem machen wir was vor mit Blick auf Batteriekosten, haben wir, glaube ich, in einem unserer letzten Gespräche schon mal reflektiert. Ich gehe nicht davon aus, oder ich sehe das Bild aktuell nicht, dass wir eine Kostenführerschaft haben auf der Kostenpunkt von Batteriezellproduktion. Das heißt, da machen wir niemandem etwas vor, um direkt zu antworten, sondern ich glaube, da müssen wir einfach dazulernen und da müssen wir auch gucken, dass wir von den Kosten runterkommen. Das heißt, in Europa produzierte Zellen, insbesondere von neuen europäischen Playern, sind nach meinem Kenntnisstand aktuell durchaus teurer. Wir haben da einen Industrialisierungsaufholjagd, der wir uns stellen müssen, auch Erfahrungen, die wir aufbauen müssen. Gleichzeitig, und das ist ja eben relativ schön herausgekommen, das ist halt die Wertschöpfung von morgen, die wir in einem elektrischen Fahrzeug haben werden. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, dass wir an der Wertschöpfung von morgen partizipieren wollen, mit ungefähr 80% vom Antriebsstrang, der ja einen größten Teil des Fahrzeugs ausmacht, dann müssen wir in die Batterie reingehen und dann müssen wir auch diese Erfahrungen aufbauen, auch in der Industrialisierung und damit Kostendegression bei der Batteriezellproduktion. Das heißt, durchaus ja, heute sind die Produkte sicherlich etwas teurer in der Produktion in Europa, gerade auch von den neuen Playern am Markt, von Skellefteå über Salzgitter nach Bordeaux sind da sicherlich alle gerade am Optimieren der Kosten der eigenen Batterien. Aber nochmal, wir brauchen diese Produktion, diese Wertschöpfung in Europa, von daher kann es gar keine Frage daran vorbeigehen, nicht auf eine lokale Wertschöpfung zu setzen und zu schauen, dass wir eben dort auch wettbewerbsfähig zukünftig sind.
Herr Kamka, Sie bekommen die letzte Frage. Was sind denn aus Ihrer Sicht die heißesten Batterieforschungstrends, die wir hier im Podcast mal besprechen sollten, speziell bezogen auf die Elektromobilität?
Also ich glaube, ein Trend sieht ganz klar die Zellproduktion. Und zwar gibt es Potenziale, da 40-50% der Energie einzusparen, um eine Zelle zu produzieren. Das finde ich mal interessant zu beleuchten, weil das tatsächlich auch ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal in Europa sein könnte. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren, aber das fände ich total spannend, wenn man sich das nochmal genauer unter die Lupe nimmt. Und das Zweite wäre die Perspektive nochmal über die Marktanteilsverteilung zwischen den unterschiedlichen Technologien, die wir bei den Zellen haben. Ich gehe nämlich davon aus, und das fände ich mal spannend zu diskutieren, dass nicht eine Zelltechnologie die andere komplett ablöst, sondern dass wir entsprechend der Anwendung eine viel größere Vielfalt eigentlich noch hinbekommen. Und dahinter stehen ja auch Chancen, aber auch Herausforderungen, die wir haben. Aber auch das kann höchst interessant sein, auch für die Zellproduktion in Europa, wenn wir nämlich kleinteiliger werden, indem wir Vorteile über die Zelltechnologien für bestimmte Anwendungen generieren, also mal raus aus dem Massenmarkt, entsteht auf einmal eine ganz andere Perspektive auch nochmal für Wertschöpfung, weil daran teilweise die großskaligen asiatischen Hersteller auch nicht besonders hohes Interesse haben. Ne? Also quasi die mittelständische Zellproduktion muss dann natürlich einen Mehrwert haben. Das heißt, ich muss herausarbeiten, was sind wirklich die Differenzierungspotenziale. Das, die beiden Themen fände ich total spannend. Also Energieeffizienz und das andere, wie kommt die Vielfalt der Zelltechnologien zum Tragen und was könnten wir da für Vorteile rausziehen?
Herr Rose, Herr Kamka, herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, jetzt sind Sie dran. Schreiben Sie uns doch in die Kommentare, was halten Sie von der ganzen Debatte im Moment im Wahlkampf? Wie denken Sie, wird das weitergehen? Wird der Abschwung vielleicht gestoppt und wird es dann so positiv, wie unsere beiden Gesprächsgäste hier betont haben, dann doch in Richtung Elektromobilität laufen in Zukunft? Schreiben Sie uns das und ansonsten geht's am nächsten Sonntag direkt weiter. Schalten Sie wieder ein. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank. War ein spannendes Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es gibt viel Resonanz und auch darauf wäre ich gespannt, gucke ich mir genau an, damit wir da dranbleiben und genau diesen positiven Drive aufnehmen und wir müssen es anpacken.
Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Hat mich auch gefreut, war ein sehr spannendes Gespräch heute Morgen. Ich hoffe auch, dass wir Positives beitragen konnten, gerade in Zeiten des Wahlkampfes und ich mache es jetzt wie Herr Kamka und werde mich nach dem Gespräch wieder an die Ausführung tun, damit wir mit der Elektromobilität vorankommen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.